Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Internationale Krisen, Wachstumsschwäche in der deutschen Wirtschaft, Bürokratiehürden. Was erwartet eigentlich die Wirtschaft von den Kandidaten zur anstehenden Kommunalwahl? Darüber möchte ich heute sprechen mit Klaas Johanning, dem Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung für die Grafschaft Bentheim. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Ja, Klaas, die Wirtschaftsvereinigung hat ja nun schon zwei Veranstaltungen hinter sich in diesem Jahr, den Neujahrsempfang und kürzlich die Mitgliederversammlung. Und in beiden war ja im Grunde das Thema, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und nun rückt der Wahltermin näher und die Wirtschaft kann sich immer mit sich selbst beschäftigen, aber sie wird sich ja auch fragen müssen, welche Anforderungen stellen wir denn an unsere kommunalen Verwaltungen, unsere kommunalen Parlamente und an die Kandidaten, die dafür jetzt kandidieren? Denn wir kriegen ja eine ganze Menge neue Menschen in die Führungspositionen.
Das sind eine ganze Menge. Wir haben also mal mindestens eine neue Landrätin, einen neuen Landrat. Das wissen wir noch nicht. Bislang, Stand heute, sind es drei Kandidatinnen oder zwei Kandidatinnen, ein Kandidat. Dann haben wir noch in Nordhorn, Neuenhaus, Uelsen, Emlichheim werden auch auf jeden Fall neue Chefs auf die Bürgermeistersitze kommen. Dann haben wir noch Wiedmarschen und Bentheim. Da stehen die Kandidaten noch wieder zur Wahl. Da wissen wir noch nicht, werden sie es weiterhin machen. Gut, nur Schüttorf ist da ein bisschen außen vor. Die haben einen etwas anderen Wahlzyklus. Aber es wird sich eine ganze Menge verändern. Und ja, das kann ja auch positive Aspekte
haben. Ja, das bietet uns zumindest Gelegenheit, auch mal sozusagen die Anforderungen der Wirtschaft an Kommunalpolitik ein bisschen zu beleuchten. Aber lass uns mal mit dem großen Ganzen erst anfangen. Also alle Experten sind sich ja einig, dass die seit 7 Jahren anhaltende Konjunkturschwäche der deutschen Wirtschaft eben keine Konjunkturschwäche ist, sondern eine strukturelle Schwäche. Und jetzt möchte ich mal ein Zitat auflegen. Wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und der sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Das klingt ja eigentlich sehr aktuell. Weißt du, wer das gesagt hat?
Ach, das kann eigentlich jeder beliebige Kanzler gesagt haben, weil das, glaube ich, in allen Wahlkämpfen immer gerne gesagt wird.
Das hat aber kein beliebiger Kanzler gesagt, sondern das hat Gerhard Schröder gesagt.
Gerhard Schröder,
ja, der letzte wirkliche Reformpolitiker im Bundeskanzleramt. Und zwar, als er seine Agenda 2010 vorgestellt hat, das war wohl im März 2003, und da hat er ja auch viele Ziele genannt, unter anderem die Verbesserung der Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und mehr Beschäftigung, sowie den Umbau des Sozialstaats und seine Erneuerung und so weiter und so weiter. Also der hat diese Dinge formuliert, er hat es auch durchgesetzt. Sogar seine Amtsnachfolgerin Angela Merkel hat ihn sehr dafür gelobt. Heute wird das ein bisschen kritischer gesehen. Da wird auch gesagt, der hat eigentlich nur Sozialabbau zugunsten der Wirtschaft betrieben. Aber immerhin hat er eine Wende eingeleitet in Deutschland, dass es wieder aufwärts ging. Und die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, die Zitate, die könnte ja eigentlich Herr Merz heute auch sagen.
Könnte er, ne? Also bis vor einer Weile hätte man ja sagen können, Gerhard Schröder, der letzte echte Unionskanzler. Ne?
Das, ja, ja.
Aber das ist ja so ein bisschen das Phänomen, dass sowas wie die Agenda 2010 hätte ja ein CDU-Kanzler seinerzeit wahrscheinlich gar nicht durchsetzen können. Ebenso wenig wie wahrscheinlich ein SPD-Kanzler den Atomausstieg, den endgültigen, dann wahrscheinlich auch nicht durchgekriegt hätte. Also ja, man muss immer so ein bisschen vielleicht gegen die eigene Klientel arbeiten, um dann wenigstens in der dann aktiven Opposition noch irgendwo Stimmen mitzukriegen.
Ich weiß, vielleicht die beiden ist das Beispiele, Ding, ja, die du genannt hast, sind ja auch wunderbare Beispiele dafür. Dann, als es dann zur Abstimmung kam, sowohl beim Atomausstieg als auch bei der Agenda, haben ja große Teile der jeweiligen Opposition mit dafür gestimmt. Ne?
Ja.
So, und heute haben wir einen Kanzler, der, ein Herr Stelter in einem Podcast hat gesagt, Friedrich Merz fehlt eben so eine Vision, der ersetzt Reformen durch Hoffnung. Und ja, das ist also eine ganz komische Situation, in der wir uns befinden. Der Merz ist ja mit ganz großen Vorschusslorbeeren angetreten, gerade aus der Wirtschaft. Die haben gedacht, jetzt wird's mal wieder richtig vorwärts gehen. Die Ampel, die hat uns eigentlich zu Tode regiert, ist ein bisschen stark formuliert, aber hat für die Wirtschaft nicht viel getan. Heute gibt es auch in den Unternehmen viele, die sich Herrn Habeck zurückwünschen.
Ja, man muss ja auch dann sagen, es gibt ja auch, glaube ich, Helmut Schmidt oder ich weiß gar nicht, wer es war, hat ja auch mal gesagt, dass der größte Teil der Arbeit ist halt dann auch Mehrheiten zu finden und sich da abzustimmen. Und das ist ja bei, naja, Friedrich Merz nicht immer so ganz auf der oberen Prioritätenliste gewesen. Naja, gut. Und was jetzt, ob jetzt Frau Reiche gerade auf dem Stuhl so viel progressiver und moderner ist, als Herr Habeck es vorher war, das, naja, will ich jetzt mal nicht weiter kommentieren.
Ja, das ist ganz schwierig mit Frau Reiche. Also die Wirtschaft hat auch da ja große Erwartungen gehabt und ist doch jetzt in vielen Dingen enttäuscht. Nicht? Die Modernisierung kommt irgendwie nicht in Gang, die sie immer und auch der Kanzler ja immer versprochen hat.
Ich glaube, einige wenige Teile der Wirtschaft sind ganz glücklich mit ihr, aber das sind dann wahrscheinlich eher ihre ehemaligen Arbeitgeber.
Ja.
Aber ja, also in vielen Bereichen, wo es wirklich vorangehen müsste, wo was passieren müsste, passiert da im Moment herzlich wenig, weil sie sich auf anderen Kriegsschauplätzen doch ein bisschen verzettelt, nach meinem Eindruck.
Ja. Ich zitiere nochmal weiter. Also ich finde so viele ganz spannende Zitate, nämlich ein weiteres Zitat ist, bei uns sind immer sehr viele zuständig, aber keiner ist verantwortlich. Deutschland hat ein System der atomisierten Verantwortung gebaut.
Oh, das ist
Gut, ne?
Das ist ein gutes Zitat, weil das zahlt voll ein aufs Thema Bürokratie, auf das wir ja bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Ah? Denn ein guter Teil davon ist ja auch ein bisschen tatsächlich in den kommunalen Verwaltungen angelegt und wird dort gelebt. Und da finde ich das ein sehr gutes Zitat.
Das kommt übrigens von Carsten Wildberger,
dem
Digitalisierungsminister. Und der ist ja eigentlich in der jetzigen Regierung derjenige, der also diese Dinge vorantreiben will. Er versucht es jedenfalls gegen viele Widerstände. Der aus der Industrie beziehungsweise aus der Digitalwirtschaft kommt und eigentlich sehr gut wissen müsste, wovon er da spricht. Aber er merkt auch, wie schwer es ist, auf allen Ebenen gegen diese atomisierte Verantwortung anzugehen.
Ja, von dem stammt übrigens auch ein anderes schönes Zitat. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das zusammenkriege. Es hat beim Deutschen Arbeitgebertag, hat er das gesagt, dass, Moment, dass die Art, nee, das Datenmodell, das sich eine Gesellschaft auferlegt, sagt ganz viel darüber aus, wie diese Gesellschaft über Daten denkt.
Mhm.
Das ist erstmal ein total sperriges Zitat, aber wenn man das ein bisschen sacken lässt, ist das total gut. Und das zahlt auch auf das ein, was du gerade sagtest, nämlich dieses Atomisierte. Also wir haben ganz, ganz viele Daten überall und nirgendwo und wir müssen unsere identischen Daten an 3, 4, 5 verschiedenen Stellen melden. Anstatt dass wir endlich mal in dieses Once-Only-Prinzip kommen. Ich melde meine Daten einmal und die zuständigen Stellen dürfen sich die dann abziehen. Und genau das hängt einmal natürlich mit unserem geliebten Thema Datenschutz zusammen, aber auch mit dem Thema, wer ist denn eigentlich zuständig? Und jetzt habe ich meine Hände auf den Daten drauf, die darf aber kein anderer sehen oder ich will nicht, dass einer die hat und ich habe jetzt meine teure Datenbank aufgebaut, jetzt nutzt jetzt aber niemand anders. Wie auch immer. Ganz spannend, wie viele Interessen da reingehen. Ja,
und es zeugt letzten Endes der Umgang mit Daten. Wie geht eine Gesellschaft mit Daten um, wie du sagst? Es zeugt ja auch von der Frage, leben wir in einer Kultur des Vertrauens oder in einer Kultur des Misstrauens? Gerade aus der Wirtschaft kommt ja immer der Vorwurf, dass wir überall so viele Daten angeben müssen, dass keiner die anderen Daten weitergeben müssen, dass wir Berichtspflichten haben bis zum jüngsten Gericht. Das zeugt davon, dass man uns eigentlich nicht vertraut. Das ist ein gängiger Vorwurf aus der Wirtschaft.
Ja, in Regel gegossenes Misstrauen, so wird es dann gerne formuliert.
Ja.
Ne? Ist aber nicht ganz abwegig. Man muss aber auch dazu sagen, da muss man sich immer auch mal ein bisschen einen Spiegel vor die Nase halten. Es ist ja leider so, dass jedes Schlupfloch, jeder Ausweg auch gesucht und genutzt wird, sodass das sich immer wieder so ein selbstverstärkender Mechanismus ist. Also ich habe ganz umständliche, komplizierte Regeln und vielleicht gibt es dann noch irgendwo eine Möglichkeit, da durchzuflutschen und dann geht der Gesetzgeber wieder hin und schließt wieder dieses nächste Schlupfloch, was dann zu noch komplizierteren Meldungen und Anträgen führt. Also das.
Wir wollen jetzt nicht über Cum-Ex und Cum-Cum-Geschäft sprechen, aber das ist auch ein Beispiel dafür, dass gezielt nach Schlupflöchern gesucht wird, bis der Staat versucht, sie zu schließen, dann wird das nächste Schlupfloch gesucht.
Ja, geht weiter bis hin zur Erbschaftssteuer oder anderen Dingen. Ja.
Lass uns doch mal zur Grafschaft der Wirtschaft kommen. Du hast in der Neujahrsansprache und bei der Mitgliederversammlung kürzlich auch wieder gesagt, dass die gewählten Mandatsträger im Landkreis nach der Kommunalwahl sich sehr schnell zusammensetzen sollen sozusagen und eine gemeinsame Vision entwickeln sollen, eine wirtschaftliche und eine gesellschaftliche
Vision. Da ist sie wieder die Vision,
Ja. Wir wollen wieder nicht mit Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das hat er ja auch damals ganz anders gemeint. Es wird aber gerne falsch
gerne
zitiert.
Gerne falsch zitiert, ja.
Aber ein Zukunftsmodell, sagen wir mal. Keine Vision, sondern ein Zukunftsmodell. Ja. Im Grunde die Frage, wo wollen wir denn hin mit unserer Wirtschaft?
Ja.
Und sag doch mal, warum du das forderst. Oder warum die Wirtschaftsvereinigung das fordert. Ist ja nicht nur deine persönliche Forderung, sondern du sprichst ja für eine doch recht große Vereinigung.
Ja, genau. Also wir beklagen ja auf allen Ebenen, Entschuldigung, wir beklagen ja auf allen Ebenen immer ganz gerne die viele Bürokratie, die uns umtreibt, langsame Entscheidungswege oder es wird gar nichts entschieden. Und das beginnt ja schon im Kleinen. Das beginnt ja auf der ganz kommunalen Ebene, also in den Gemeinden, in den Samtgemeindeverwaltungen, rüber dann über Landkreis und dann geht's halt noch weiter hoch. Mhm. Wenn man sich da nicht einig ist, wo es eigentlich hingehen soll und was eigentlich das Ziel ist, dann wird es ganz schwierig für die Entscheider, für die Sachbearbeiter, die da unten sitzen und einen Antrag auf dem Tisch liegen haben, zu sagen, okay, wie ist das jetzt zu genehmigen, wie ist das jetzt zu verstehen? Natürlich müssen die nach Recht und Gesetz das Ganze beurteilen, aber es macht es für die komplizierter, wenn die nicht wissen, ja, jetzt, okay, mein Bürgermeister sagt mir, ich soll links rum, ich weiß aber, im Kreishaus will man lieber rechts rum und wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Und wenn ich es jetzt genehmige und im Kreishaus wird es abgelehnt, dann kriege ich nachher wieder zwischen die Hörner. Also so, und das ist der Gedanke dabei, dass man sagt, Leute, wir müssen mal gucken, wo wollen wir eigentlich hingehen? Wir müssen auch mal klare Ziele setzen und auch die Entscheider, auch runter zur Sachbearbeitung in den Bürger, in den Bürgermeisterhäusern, in den Rathäusern heißen sie, und in der Kreisverwaltung, die müssen auch diese Dinge wissen, damit die einen Fokus haben, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen. Natürlich haben die ihre Gesetzesgrundlagen, nach denen sie entscheiden müssen, aber ich glaube, dass manchmal das Ganze dadurch behindert wird, dass man nicht sagt, ich will was richtig machen, sondern dass man sagt, ich will um Gottes Willen nichts falsch machen. Und das ist der falsche Fokus.
Das ist genau der Punkt. Also wir haben eben von Schlupflöchern gesprochen, die viele Gesetze beinhalten. Es gibt aber auch den Begriff der Entscheidungsspielräume. Jedes Gesetz bietet einen Entscheidungsspielraum. Und ich habe gerade bei uns in der Region das Gefühl, dass man nicht guckt, was können wir möglich machen, sondern eher guckt, auf was müssen wir achten, dass wir nichts falsch machen.
Ja, das kommt davon, wenn ich da stehe und sage, jetzt marschier mal los, aber ich weiß nicht, in welche Richtung, dann habe ich natürlich eine ganz große Chance, in die falsche Richtung zu marschieren. Also bleibe ich lieber stehen. Und deshalb ist es einfach wichtig, in bestimmten Dingen klare Linien vorzugeben. Beispielsweise, ich habe das ja auch so ein bisschen fokussiert auf das Thema Flächenverteilung. Also wie werden unsere Flächen genutzt? Man muss ja immer so ein bisschen gucken, wo ist eigentlich der Engpass in den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Wir haben natürlich ganz viele Engpässe, wir haben finanzielle Engpässe, wir haben Personalengpässe und. Aber was doch auch ein wichtiger Engpass ist, was sich ja immer wieder zeigt, ist am Ende die Fläche, die uns beispielsweise in der Grafschaft Bentheim zur Verfügung steht. Das sind 981 Quadratkilometer, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und die wird sich nach Lage der Dinge wahrscheinlich nicht vergrößern. Ne? Also wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass wir hier nicht das Grafschafter Militär irgendwo einmarschieren lassen. So, das heißt, das ist schon mal ein Engpass. Und wir sehen ja in der Vergangenheit, dass es schon entlang dieses Engpasses ganz viele Konflikte gibt. Also die Landwirtschaft hat Interessen, die Energieversorgung hat Interessen, der Tourismus hat Interessen, Naturschutz, Wirtschaft, Handwerk, Industrie, Dienstleister, alle wollen gerne was haben. Wir brauchen Verkehrswege, wir brauchen natürlich Wohnraum. Und all das sind Interessen, die total berechtigt sind, aber die ja irgendwo abgewogen werden müssen. Und das ist natürlich die hoheitliche Aufgabe der Politik, diesen Abwägeprozess zu gestalten. Wenn jetzt aber von unseren 25 Gemeinden in der Grafschaft jede Gemeinde alles selber für sich regeln will und diese ganzen Interessen miteinander abwiegen will und jede Gemeinde am Ende alles machen will, dann wird das Ganze natürlich total zerklüftet und zersiedelt. Und am Ende
sehen das ja
führt es zu Stillstand.
Wir sehen das ja daran, dass, sagen wir mal, auch relativ kleine Gemeinden, die wir in der Grafschaft ja auch haben, ihr eigenes Gewerbegebiet entweder schon haben oder ausweisen wollen.
Ja.
Eigentlich gehört ja als planerisches, als bürokratisches Instrument, um sowas zu verhindern, die Raumordnung da auf dem Tisch. Aber ein gültiges Raumordnungsprogramm haben wir nicht in der Grafschaft. Ein regionales Raumordnungsprogramm gibt es nicht. Es gibt zwar ein ehemaliges, das ist aber im letzten Jahr ausgelaufen, das ist mal aktualisiert worden, aber trotzdem gibt es keins. Nun zaubert man so ein Raumordnungsprogramm natürlich nicht über Nacht aus dem Hut, das ist ein mehrjähriger Prozess.
Ja.
Trotzdem sehe ich im Moment wenig Aktivitäten, um ein neues Raumordnungsprogramm zu schaffen, was dann genau diese Verteilung auch ein bisschen steuert. Dass eben nicht jede kleine Gemeinde ihr Gewerbegebiet schafft, sondern dass man möglicherweise verteilte Aufgaben, dass meinetwegen der eine mehr für Fremdenverkehr zuständig ist, der andere mehr für Industrieansiedlung, der dritte für kleinere Gewerbeflächen oder so etwas. So etwas fehlt in der Grafschaft.
Und genau deshalb habe ich ja auch so diesen Begriff regionales Raumordnungsprogramm so ein bisschen umschifft, weil da alle aus Politik und Verwaltung gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Um Gottes Willen, dann reden wir in 15 Jahren vielleicht nochmal weiter, bis das durch ist. Natürlich wäre das schön, wenn wir das hätten und wenn wir das schnell aufsetzen könnten. Und das sollte und kann natürlich auch ein Ziel sein. Aber es ist ja nicht verboten, sich trotzdem vorher schon mal so ein bisschen abzustimmen. Ist natürlich schwierig, weil dann natürlich auch wieder ganz viele Interessen der Bürgermeister, der Gemeinden und der ganzen anderen Beteiligten, die ich gerade aufgezählt habe, aufeinanderprasseln.
Ja, aber genau da beginnt ja auch eine gewisse Lenkungsaufgabe. Ich würde jetzt mal vermuten, im Kreishaus, dass man mal ein bisschen sagt, nun machen wir hier nicht ein Wünsch dir was, sondern wir müssen ein bisschen aufteilen, wer kann was machen, wer hat wo Potenziale und wer hat eben für bestimmte Dinge auch keine Potenziale.
Mhm. Ja, und da ist jetzt ja die Chance, die wir ergreifen können. Wir haben im allerersten Podcast, den wir hier gemacht haben, das ist nochmal ein schöner Trigger, um sich vielleicht nochmal die allererste Folge vom Gehen Insider anzuhören. Da hat ja Wilfried Holtgrave schon erzählt, dass seinerzeit, als dieser Strukturwandel in der Grafschaft wirklich gut funktioniert hat, sagte er, war einer der wichtigen Aspekte, dass auch durch einen Zufall genau in der Zeit an ganz vielen entscheidenden Positionen personelle Veränderungen stattgefunden haben und neue Leute plötzlich da waren, die ohne Vorbehalte, ohne dass sie irgendwelche gemeinsamen Leichen im Keller hatten oder der eine konnte mit dem anderen und mit dem anderen wiederum nicht so gut und diese ganzen Geschichten da nicht so da waren und er seinerzeit als Vertreter der Arbeitgeberseite mit den Arbeitnehmervertretern sehr gut klarkam, was in den 80er, 90er Jahren nun lange keine Selbstverständlichkeit war. Und in politischen und Verwaltungsebenen und überall gab es da ganz viel. Jetzt sind wir in der Situation, wir werden also mal mindestens 5 neue Bürgermeister, 5 neue Bürgermeister Mitte September hier haben, eine neue Landrätin, einen neuen Landrat und auch in den kommunalen Parlamenten wird sich ja auch ein bisschen was drehen in den Räten. Das könnte eine Chance sein, vielleicht so einen Prozess mal neu anzugehen. Mhm. Neu zu sagen, okay Leute, wir müssen hier gemeinsam in irgendeine Richtung gehen. Wir müssen gucken, wo wollen wir gemeinsam in 10, 15, 20 Jahren stehen. Und da kann man nicht nur seine einzelnen Interessen versuchen durchzudrücken, sondern da muss man eben gucken, wie kriegen wir das Gesamtpaket so geschnürt, dass die Grafschaft am besten wieder richtig gut auf den Wachstumsast kommt und nicht einfach das verwaltet, was wir jetzt haben. Weil wir haben sonst so ein bisschen die Gefahr, wir stehen wirtschaftlich vergleichsweise gut da. Wir haben ja eine sehr breit gefächerte Wirtschaft, die wir hier jetzt etabliert haben, eigentlich seit diesem Niedergang der 70er, 80er, 90er Jahre. Das ist wunderbar. Wir haben eine solide Basis, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir die auch weiterentwickeln.
Also du hast eben angesprochen den allerersten Podcast unserer Serie mit Wilfried Holtgrave, deinem Vorgänger bei der Wirtschaftsvereinigung als Vorsitzender. Und da haben wir im Wesentlichen zurückgeblickt auf den Strukturwandel weg von der textilen Monostruktur.
Ja.
Und diese Veränderungen in den politischen Verhältnissen, die du gerade nochmal angesprochen hast, die bezogen sich ja im ganz Wesentlichen auf das Kreishaus und die Stadt Nordhorn. Da waren beides neue Leute, die unbelastet von den Dingen der Vergangenheit also versuchten, miteinander das Beste draus zu machen. In einer Krisensituation, muss man natürlich auch wissen.
Ja.
Ne? In gewisser Weise wiederholt sich das ja gerade. Wir werden auf jeden Fall eine neue Führung im Kreishaus kriegen und wir werden auch auf jeden Fall eine neue Führung im Nordhorner Rathaus bekommen.
Mhm.
Bleibt die Frage, sind wir jetzt auch in einer Krisensituation? Ist das vergleichbar?
Ich glaube, die Krisensituation ist nicht vergleichbar.
Mhm.
Das noch nicht. Toi, toi, toi.
Trotzdem stehen wir auch jetzt wieder am Beginn oder vielleicht sogar schon mittendrin in einem neuen Strukturwandel. Und da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Mhm. Du sagst, uns geht's hier vergleichsweise gut in der Grafschaft. Das ist so das Gefühl, was die Menschen haben, was auch die Wirtschaft so vor sich herträgt. Ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich so ist. Wie stehen die Branchen denn im Moment so da? Kann man einheitlich sagen, denen geht's gut oder denen geht's schlecht?
Genau, also einheitlich kann man das schon mal gar nicht sagen. Wir haben aber gegenüber der Krise, über die wir ja gerade sprachen, in den, ich sag jetzt mal 90er Jahren, den Vorteil, dass wir eben viele verschiedene Branchen haben. Da gibt es welche zwischen, die haben echt Probleme gerade. Es gibt aber auch welche, bei denen es durchaus vernünftig läuft.
Mhm.
Und das gleicht sich nicht aus. Also in Summe wäre es natürlich schöner, wenn alle gerade volle Auftragsbücher haben. Das meinte ich aber damit, dass ich gesagt habe, die Krise ist nicht so hart wie die damalige, als wir eine zweistellige Arbeitslosenquote hatten und hier richtig die Leute auf dem Baum standen und gesagt haben, was sollen wir denn jetzt nächste Woche machen, wenn wir keine Lohntüte mehr bekommen. Und das ist jetzt zum Glück nicht so. Wir müssen aber echt was machen, damit wir auch weiterhin so eine breit gefächerte und gesunde Wirtschaftsstruktur hier haben.
Mhm. Damals war ja ein Hauptproblem, dass plötzlich die Arbeitslosigkeit wahnsinnig anstieg und die Einnahmen durch Gewerbesteuer und so weiter zugleich wegfielen. weil große Betriebe schließen mussten und dann hunderte, tausende Menschen freigesetzt wurden. Das wird jetzt sicher anders sein, denn die Krise, in die wir jetzt, oder die Strukturveränderung, in die wir jetzt hineinkommen, ist ja keine regionale, sondern eine europaweite eigentlich, nämlich durch den Einsatz von Robotik und KI wird sich das Wirtschaftsleben massiv verändern. Also mal so ein Beispiel, Programmierer war vor 5 Jahren ein Beruf, wo man gesagt hat, wenn du das wirst, dann brauchst du dir über deine Lebensstellung keine Sorgen mehr zu machen. Heute sind Programmierer, gehören zu den Ersten, die ihre Arbeitsplätze verlieren. So ändern sich Dinge. Also dieses Jahr 2026 soll ja das Year of Robotics sein, weil die Robotik, Technik, Cobots und so weiter, die einige Jahre schon ein Thema für Großbetriebe waren, großindustrielle Anwendungen, plötzlich auch für den Mittelstand sehr interessant werden. Und interessant heißt ja auf der anderen Seite, wenn ich es nicht mache, falle ich ganz schnell hinten runter. Also da ist eine ganz andere Veränderung, als wir sie damals mit der Textilkrise erlebt
haben. Ja, da war einfach das Angebot, hat sich in die Richtung verlagert, beziehungsweise die Hersteller haben sich in die Richtung verlagert, wo es einfach billiger zu produzieren war, sprich irgendwo in Fernost. Da sind die ganzen Textiler hingewandert und es sind nur noch so rudimentäre Reste dann hier übrig geblieben, die mit hoher Spezialisierung dann nach wie vor teilweise ja auch noch gute Geschäfte machen.
Ja.
Aber der breite Unterbau ist weggebrochen und das ist auch in der jetzigen Strukturwandelkrise sicherlich ähnlich, denn man muss sehen, es ist ein Strukturwandel. Das heißt, wir können nicht sagen, wir wollen unsere Strukturen wiederbeleben, so wie sie mal waren. Mhm. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass in 20 Jahren der Automobilbau in Deutschland nicht die Rolle spielt, die er heute spielt. Der wird nach wie vor ein wichtiger Wirtschaftszweig sein, aber der wird nicht mehr diese unangefochten dominante Rolle spielen. Das ist zum Beispiel ein Ding, was sich, glaube ich, wandeln wird. Was aber auch ganz interessant war, was ja auch Jan Berger im Festvortrag noch gesagt hat, wir dürfen auch nicht vergessen, dass produzierendes Gewerbe weiterhin wichtig ist. Das hat er ganz hoch aufgehängt. Ich kann mich noch erinnern, als ich in den 90er Jahren meine Banklehre, jetzt Opa erzählt vom Krieg, dass die Nummer kommt jetzt, ne, aber in den 90er Jahren die Banklehre gemacht habe, da hieß es noch, der Wandel geht ganz klar, ne, Industrialisierung und dann irgendwann kommt die Dienstleistungsgesellschaft. Die Industrialisierung, die können wir jetzt alle auslagern, das machen die Chinesen billiger oder weiß der Kuckuck wo. Die können das alle billiger, wir machen jetzt einfach nur noch Dienstleistungen. Das war ja so in 90er Jahren, ne? Das Ende der Geschichte. Wir leben alle auf einem friedlichen Planeten, keiner haut sich mehr auf die Mütze. Und wir können also alles da produzieren, wo es am billigsten geht. Und da sind wir jetzt ja einen Schritt weiter. Und da sehen wir, aha, Ende der Geschichte nicht so ganz, hat sich doch noch ein bisschen was verändert. Vielleicht müssen wir Produktion wieder mehr selber machen. Und da haben wir natürlich jetzt weiterhin eine sehr strukturgesunde Basis. Wir haben weiterhin sehr gesunde produzierende Unternehmen in der Grafschaft, in Niedersachsen, in Deutschland, in Europa.
Was wir nicht haben, ist, sagen wir mal, Forschung und sehr viele akademische Berufe.
Ja, das ist tatsächlich, das ist uns ja auch in dem Zukunftsatlas da mal vorgehalten worden, wo wir ja auch abgesackt sind im Ranking.
Ja.
Das ist in der Grafschaft tatsächlich vergleichsweise wenig. Akademiker in den Unternehmen, wenig Forschungsausgaben in den Unternehmen. Da sollten wir schon dran arbeiten, dass wir da stärker in die Richtung kommen, dass die Unternehmen auch noch stärker in Forschung und Innovation investieren.
Also müssen wir doch im Grunde, wenn wir jetzt mal wieder zurückblenden zu dem, was wir jetzt nicht mehr Vision, sondern vielleicht Zukunftsmodell Grafschaft nennen wollen, wenn wir da nochmal drauf gucken, dann müssten wir doch eigentlich das Thema Wirtschaftsförderung anders anpacken, indem wir vielleicht sagen, welche Branchen, welche Industriezweige wollen wir denn jetzt gezielt entweder fördern, weil wir sie schon haben, oder uns bemühen, sie hier anzusiedeln? Und bei welchen Industriezweigen wissen wir umgekehrt, dass die keine sehr große Zukunft mehr haben? Da müssen wir natürlich sehen, dass wir das erhalten, was wir haben, aber müssen uns klar darüber sein, dass wir da keine großen Zukunftschancen mehr mit reißen können.
Ja, das war ja unser erster Ansatz auch. Wir haben ja diese 4 Punkte da mal aufgelistet, die für uns wichtig sind, was jetzt diese strukturelle Neuausrichtung oder diese, nein, nicht Neuausrichtung, das klingt ein bisschen falsch. Diese strukturelle Ausrichtung, die gemeinsame strukturelle Ausrichtung, so könnte man es mal sagen, betrifft. Punkt 1, dass wir uns angucken, welche Betriebe haben wir eigentlich und die sind ja schon stark. Wir haben richtig gute Unternehmen in ganz vielen verschiedenen Branchen. Wir haben einige Hidden Champions. Manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen zu norddeutsch und sagen, ach, da schnacken wir gar nicht so viel drüber. Vielleicht muss man das manchmal ein bisschen mehr ins Schaufenster stellen. Aber wir müssen da gucken, welche Firmen sind in den Bereichen stark, die auch in 10, 15, 20 Jahren Relevanz haben. Also es geht nicht darum zu sagen, Unternehmen, die letzten 30 Jahre stark waren, die müssen wir irgendwie die Zukunft retten. Das wäre natürlich schön, wenn wir das hinkriegen. Es geht aber darum, wer hat jetzt schon Stärken, die uns in der Zukunft weiterhelfen und wie können wir die noch weiter aufbauen? Wie können wir den Unternehmen noch bessere Umgebungsbedingungen schaffen und dass diese Felder vielleicht noch weiter ausbauen?
Also wir haben einige sehr starke Unternehmen. Da sind ja diese berühmten Hidden Champions, also Unternehmen, die eine beachtliche Größe haben, die ihre unternehmerischen Aktivitäten auch zu einem großen Teil außerhalb der Grafschaft entfalten, die richtig gut im Geschäft sind, die richtig spezialisiert sind, trotzdem aber so in der öffentlichen Wahrnehmung kaum hier präsent sind. Und das machen die ja mit Absicht. Also du hast das so vornehm Norddeutsch genannt. Ich würde sagen, die wollen bewusst unterm Radar bleiben. Aber ist das nicht eine Aufgabe der Wirtschaftsvereinigung zu sagen, wir müssen auch für uns als Region mehr werben. Wir müssen auch mal zeigen, was wir alles haben und was wir alles können.
In Teilen machen wir das ja, weil wir natürlich auch innerhalb unseres Netzwerks in der Wirtschaftsvereinigung haben wir ja beispielsweise hier unter uns Veranstaltungen, wo wir mal unterschiedliche Unternehmen besuchen, hinter die Kulissen gucken, die stellen mal vor, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag. Die sind total gut besucht, weil ich finde das auch immer ganz spannend, mal bei anderen Firmen hinter den Vorhang zu schauen und zu gucken, wie machen die das eigentlich. Meistens stellt man fest, wir kochen alle irgendwo mit Wasser und jeder hat auch so manchmal ähnliche Probleme, auch wenn es ganz unterschiedliche Branchen sind. Das machen wir schon, aber es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, jetzt nach außen zu gehen und zu sagen, hier, wir haben das und das Unternehmen. Also das müssen schon die Unternehmen selber machen. Und da muss jeder Unternehmer selber entscheiden, will ich lieber hier meine Nische, in der ich vielleicht auch wirklich gutes Geld verdiene, will ich die lieber vielleicht so ein bisschen gar nicht mal so großartig kundtun oder gehe ich damit richtig weit nach draußen. Das muss jeder Unternehmer selber entscheiden. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden.
Das sehe ich ein klein bisschen anders, muss ich sagen, weil natürlich muss jeder Unternehmer das selber entscheiden, aber müssen wir nicht in der Kommunikationsgesellschaft, in der wir ja nun mal leben, auch mehr über Regionalmarketing nachdenken? Und das kann aus meiner Sicht nicht nur sein, dass man hier schön Fahrrad fahren kann, sondern da muss man auch mal zeigen, was wir wirtschaftlich so drauf haben.
Das stimmt. Also als in Summe muss man das als Gesamtpaket natürlich nach außen mehr darstellen. Mhm. Da gebe ich dir recht. Aber das geht, glaube ich, am besten durch einfach Erfolgsgeschichten, die auch passieren. Also ich halte nicht viel davon, jetzt eine Werbeagentur zu engagieren und zu sagen, macht uns mal ein schönes Konzept und wir machen jetzt nochmal ein paar Plakate an die Straße und geben dafür, weiß nicht, sechsstellige Budgets aus. Ich glaube, die Erfolgsstorys, die kommen eigentlich aus den eigentlichen Unternehmen heraus, die erfolgreich arbeiten und dann stellt sich vielleicht raus, aha, hier in der Grafschaft ist auch ein schöner Fleck, da sind vielleicht noch ein paar Quadratmeter, wo sich auch noch neue Unternehmen ansiedeln können. Rings um diese Erfolgsstorys auch herum.
Also stattdessen wirbt die Grafschaft ja mit dem Spruch, hier ist nichts. Ist ein bisschen sehr tricky, so weit denken die Leute nicht, dass sie verstehen, was dahinter steckt. Also aus meiner Sicht ist das übers Ziel hinausgeschossen und damit irgendwie daneben. Aber das ist das Einzige in der Richtung, was überhaupt im Moment gemacht wird. Also Regionalmarketing fehlt mir echt. So, du hast als Punkt gesagt, also die bestehenden Unternehmen, die wir haben, die müssen wir pflegen, die müssen wir erstmal überhaupt kennen. Also
ja, auch das.
Es gibt viele Wirtschaftsförderer, von denen ich behaupte, die gar nicht so ganz genau wissen, was in ihren Unternehmen eigentlich so los ist. Da fängt schon mit an.
Ja, da würde ich jetzt, ich nehme das mal zur Kenntnis und will da nicht so ganz dagegen sprechen, aber also ja.
Dann habt ihr als zweiten Punkt neue Betriebe gezielt oder zielgerichtet ansiedeln. Das geht ja in die Richtung, dass du sagst, wir müssen schon mal gucken, welche Gewerbe fehlen uns hier noch, welche Branchen wollen wir gerne hier haben. Wie kann man das forcieren?
Ja, es geht, also wir schauen, die Idee ist zu schauen, welche starken Unternehmen habe ich, in welchen Bereichen wachsen die. Es gibt ja auch Unternehmen, auch prominente Unternehmen, die sich gerade umstrukturieren, die sagen, es gibt Bereiche, die nicht mehr zukunftsfähig und andere Bereiche, da wollen wir jetzt neu reingehen. Mhm. Und diese Bereiche sind ja spannend. Wenn man sagt, das sind Wachstumsbereiche, nicht nur jetzt mal eben kurz, sondern wirklich dauerhaft, da muss man gucken, wie können wir euch da stärken? Was können wir euch an Umfeld schaffen, an Infrastruktur, aber auch an Lieferantennetzwerk, damit ihr noch besser arbeiten könnt? Und da ist der Punkt, den wir meinen mit gezielt ansiedeln. Sprich, wenn wir sagen, okay, es gibt in deinem Lieferantennetzwerk, sei es vertikal, horizontal, Vernetzung, Unternehmen, die gut zu dir passen, die besser noch dichter an einen Standort ranrücken, da kann man da ja drauf hinwirken. Oder auch das Thema Gründungen. Wir haben ja auch viele gute Unternehmen, die in bestimmten Feldern unterwegs sind und wo es vielleicht auch clevere Köpfe innerhalb der Unternehmen geben, die sagen, ja, wir machen hier ein ganz tolles Produkt, ich habe eigentlich eine ganz paar schöne Ideen, beispielsweise Software drumherum zu stricken oder was auch immer. Also irgendwo was Angrenzendes zu gründen, was neu zu machen. Und dann kann man ja so eine Gründung auch mal ein bisschen forcieren und in der Nähe ansiedeln. Denn oftmals entstehen dann ja auch neue Unternehmen, die wiederum stark werden, die nicht in Konkurrenz zu ihrem alten Arbeitgeber treten, sondern in Ergänzung. Und das kann ja auch eine ganz starke Geschichte sein. Also das Thema Gründungen dürfen wir dabei auch nicht vergessen. Wir werden hier kein Silicon Valley werden. Wir haben natürlich die echten Gründerzentren, die werden in der Regel irgendwo an Hochschulstandorten sein,
ja,
weil da natürlich die meisten Ausgründungen stattfinden, das ist ganz klar. Haben wir hier zwar in Lingen, aber eben nicht in der Grafschaft selber. Ich finde das gut, so wie es jetzt gerade ist, weil mit Lingen und die Zusammenarbeit ist top. Da passiert eine ganze Menge, sehr agile Hochschule. Aber wir haben natürlich tolle Unternehmen. Und auch daraus heraus kann es ja Ausgründungen geben. Und da kann man ja auch gucken, wie kann man das forcieren, wie kann man das verstärken.
Da ist man ja schnell bei der Diskussion um Wagniskapital, die in Deutschland auch nicht so besonders toll ausgeht. Also es wird immer wieder kritisiert, dass in Deutschland viel zu wenig investiert wird in Wagniskapital, dass also in diese Spin-offs oder in die Gründungen auch große Finanziers zu wenig Geld investieren. Und wenn sie investieren, dann eben an den Hochschulstandorten und nicht in dann doch vergleichsweise kleine Neugründungen hier in der Grafschaft, ne?
Ja gut, also da bin ich jetzt im Gründungsbusiness zu wenig unterwegs. Meistens sind ja die ersten Schritte der Gründung noch nicht mal die teuersten. Also da findet sich ja oft entweder das private Kapital, das vielleicht schon ein Stück weit aufgebaut ist, oder aber gibt es ja auch durchaus Unternehmer und die in der Grafschaft, die möglicherweise dort Finanzspritzen auch geben, um für die ersten Gründungen. Das Schwierige wird es ja meistens, wenn es dann hochskaliert wird. Und dann kommen die großen Investitionen, wenn eine Fertigung aufgebaut werden muss, wenn ich das Ganze verdreifach, verfünffach, verzehnfachen will in der Größe, um auch entsprechend Skaleneffekte herzustellen, dann kommt ja meistens erst die große Investition. Und dann wird es spannend und ja, da sieht es dann oft auch knapp aus, ja.
Ja, da haben wir dann wieder das Problem, der braucht dann ein Gewerbegrundstück, der braucht nicht so viel Bürokratie, um da was bauen zu können oder was machen zu können. Und der braucht Kapital. Naja, und letzten Endes braucht er irgendwann natürlich auch Mitarbeitende, die die Branche verstehen.
Genau.
Und da sind wir vielleicht beim nächsten Problem, also beziehungsweise bei der nächsten Forderung, die ihr habt, Fachkräfte langfristig sichern. Da fällt immer gleich das Stichwort CBB, Campus Berufliche Bildung.
Ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, also erstmal frage ich mich immer, wie weit sind wir damit eigentlich? Es gibt Leute, die sagen, der existiert ja längst, nur die Bauten sind noch nicht fertig. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Andere sagen, wir müssen erstmal was bauen, dann wird das ganz schick. Wo stehen wir denn da?
Irgendwo dazwischen. Also es gibt natürlich schon Veranstaltungen, die auch unter dem Label CBB laufen, die dann mit den vorhandenen Mitteln gemacht werden im Robotikbereich und so weiter, da Wettbewerbe, Schülergeschichten und so weiter, die oftmals auch schon übers CBB laufen, aber natürlich, es gibt noch keine Räumlichkeiten. Okay, das Lernzentrum ist gerade im Bau. Für mich jetzt, insbesondere auch als Vertreter der Industrie, ist der spannende Teil eigentlich das Innovationszentrum, das dann kommt. Und da sind gerade die Planungen im vollen Gange. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen einen Workshop gehabt mit Unternehmensvertretern, wo es darum ging, wie kann der mit Inhalt gefüllt werden. Also es gibt ja so ein paar Themen, die dort beatmet werden sollen. Und jetzt haben wir verschiedene Arbeitsgruppen, wo das nochmal konkretisiert werden muss. Was muss denn da eigentlich stattfinden? Welche Softwarelösungen sind relevant? Welche Hardware wird vielleicht irgendwann mal gebraucht? Wie kann sowas dann später auch mal didaktisch aufgebaut werden? Das ist jetzt weniger Aufgabe der Wirtschaftsvereinigung, sondern wir gucken so ein bisschen in den Unternehmen, wie ist denn die Nachfrage? Was müssen eure Leute zukünftig eigentlich können, damit ihr in 15 Jahren auch noch echt Personal auf dem neuesten Stand der Technik habt?
Also für mich als Außenstehenden, als Laien, wirkt das ein bisschen verschult. Wenn so ein Campus dauerhaft die Innovation in den Unternehmen befördern soll, durch gute Ausbildung, da muss er ja selber auch sich ständig erneuern, muss er immer innovativ sein. Also wenn ich jetzt da, was weiß ich, eine Softwareausstattung oder eine Robotikausstattung hinstelle, dann weiß ich doch, dass die in spätestens 5 Jahren rausgeschmissen werden muss, weil die dann veraltet ist. Dann muss ich wieder was Neues haben.
Ja, da muss man sich bewusst sein. Und das ist ja auch ein Kerngedanke dieser Campus-Idee von vornherein gewesen, dass man sagt, man hat an einer Stelle so ein Innovationszentrum beispielsweise, damit man nicht überall gießkannenmäßig die 3D-Drucker hinstellt und die drucken dann die nächsten 10 Jahre vor sich hin, sondern dass man an einer Stelle gezielt technische Ausstattung auch auf einem hohen Niveau einsetzt, im Bewusstsein, dass die Innovationszyklen natürlich verdammt schnell geworden sind, dass ich den Roboter eben nicht fahren kann, bis der irgendwann auseinanderfällt, sondern dass in 5 Jahren möglicherweise schon das nächste Modell viel mehr kann.
Ja.
Ne? Aber dann habe ich einen Punkt, an dem ich wirklich investiere, in dem ich dann hoffentlich auch gutes Personal habe, das eben die Schulungen also didaktisch und auch technisch umsetzen kann. Das kann ich besser an einem Punkt konzentrieren und den Punkt dann am besten von morgens 8 bis abends 8 Uhr wirklich bespielen, anstatt dass ich irgendwo in jeder Schule einen Roboter in der Ecke stehen habe und der wird einmal im Jahr von der AG benutzt.
Und noch viel schneller als der Roboter, die Hardware, verändert sich ja die Software, die Steuerung des Geräts. Also da rechnen wir ja nicht mehr in Innovationszyklen von Jahren, sondern von Monaten heutzutage. Und da muss man ja auch als Ausbildungsstätte dranbleiben. Also das wird, würde ich sagen, ein Finanzbedarf ohne Ende. Also ich muss ständig da nachfüttern, ständig Innovationen liefern, um dort auch das zu leisten, was ja aus meiner Sicht jedenfalls der Anspruch dieses Innovationszentrum ist. Deswegen heißt es ja Innovationszentrum.
Genau. Ja.
Also das ist schon eine Aufgabe, die die öffentliche Verwaltung erkennen muss und die Wirtschaft selbst aber auch erkennt.
Die Wirtschaft aber auch erkennt, denn wir haben es ja schon heute so im Berufsschulumfeld, dass wenn neue Anlagen angeschafft werden müssen und so, dann ist in der Regel das noch selten an der Finanzierung zerbrochen, weil in der Regel die Unternehmen hier sehr agil dabei sind, wenn es heißt, pass mal auf, wir brauchen Anlage XY. Mhm. Wenn die Unternehmen sehen, oh, das ist für uns gut, weil unsere Azubis dann auf einer aktuellen Anlage auch lernen können, dann sind die auch in der Regel bereit, da Geld in die Hand zu nehmen. Ich selber kann es ja aus dem Kunststoffbereich sagen, das Kunststofflabor hier an den GBS beispielsweise ist recht gut ausgestattet, weil aber auch immer wieder neue Anlagen kommen und dann geht der Hut rum. Und selbst wenn es eine, jetzt aus meiner Unternehmensbrille mal gesprochen, wenn es eine Extrusionsanlage ist, die für uns als Unternehmen eigentlich nicht wirklich relevant ist, sagen wir, für unsere Azubis ist es natürlich relevant, dass die auch andere Verfahren kennenlernen. Also schmeißen wir da auch unsere Scheinchen mit in den Hut. Und auf die Art und Weise ist das bisher eigentlich, hat das recht gut funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft gerade bei der technischen Ausstattung funktionieren kann. Wenn für die Unternehmen ein Mehrwert erkennbar ist, dann werden die auch bereit sein, da weiterhin mit zu investieren. Das entlässt natürlich nicht den Schulträger und weitere aus ihrer Verantwortung.
Wo die Wirtschaft offenbar im Moment nicht bereit ist zu investieren, ist dieses mal angedachte Projekt Wohnheim, nenne ich es mal. Es gibt vornehmere Ausdrücke, aber die Idee des CBB war ja auch mal interessant für Auswärtige auszubilden und Nachwuchskräfte zu werden, die dann auch möglicherweise hier irgendwie mal untergebracht werden müssen. Da gab es mal Ideen dafür, auch ein Gebäude zu errichten, so eine Art Apartment-Gebäude, aber das ist vom Tisch. Da hat die heimische Wirtschaft kein Interesse gezeigt.
Na, da gab es schon recht konkrete Ideen, wie das aussehen kann. Dann kam aber tatsächlich da auch wirklich ein bisschen die Konjunktur in die Quere, dass die relevanten Unternehmen, die da mit am Tisch saßen, gesagt haben, wir haben jetzt gerade echt wirtschaftlich noch andere Projekte vor der Brust. Das würde ich aber nicht sagen, dass es damit vom Tisch ist. Ich denke, das wird möglicherweise durchaus mal wieder aufploppen, dass gesagt wird, okay, pass mal auf, jetzt haben wir hier Bedarfe, weil beispielsweise in Nordhorn überregionaler Blockunterricht stattfindet und Schüler auch von außerhalb hier untergebracht werden müssen. Und gut, die können jetzt möglicherweise auch erstmal in vorhandener Infrastruktur mit untergebracht werden. Aber irgendwann kann ich mir vorstellen, dass der Bedarf nochmal hochkommt und dass man dann an diese Idee nochmal anknüpft. Also da, ja, der erste Anlauf hat nicht geklappt, muss man leider sagen. Ich hoffe, dass die Idee nicht ganz vom Tisch ist, sondern irgendwann mal wieder aufgegriffen wird.
Und es ist ja auch ein beliebter Sport, auf die jungen Leute zu schimpfen, die alle eigentlich gar keine Lust mehr haben und am liebsten Homeoffice machen wollen und Work-Life-Balance und so. Also vieles davon ist ja Gequatsche, sage ich mal. Also die pauschale Verurteilung der nachwachsenden Generation, die hat es schon immer gegeben.
Ja.
Aber Fakt ist ja, dass es einfach weniger junge Menschen gibt.
Ja.
Und wie sieht's denn aus Sicht der Wirtschaft mit dem Fachkräftenachwuchs?
Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ne? Ich meine, die Demografie, die können wir alle nicht wegdiskutieren. Wir haben jetzt eigentlich die harten Jahre, wir treten gerade in die harten Jahre ein. Wir merken jetzt schon, wie es härter wird. Natürlich die konjunkturelle Delle, die wir gerade haben, oder wie du schon sagst, die zieht sich ja schon ein bisschen länger, ist ja schon weit mehr, also das ist ja schon eine ausgewachsene Beule.
Ja.
Die arbeitet natürlich da so ein bisschen dagegen. Dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn man jetzt nicht den Personalbedarf hat wie in Boomzeiten. Aber der Boomerang, der kommt natürlich irgendwann zurück. Denn wir wollen alle mal hoffen, dass irgendwann mal wieder ein echtes Wirtschaftswachstum einsetzt und dann brauchen wir wieder die Leute und dann gehen weiterhin die Boomer in Rente. Aber am anderen Ende kommt nicht viel nach. Natürlich, da, ja, und da müssen wir gucken, was haben wir? Was kann man an Ressourcen noch weiter nutzen? Sprich, wie kann man Leute aus der Teilzeit in die Vollzeit bringen? Das sind ja immer die gleichen Diskussionen, die sich da anschließen. Pflegeversorgung von Kindern und diese ganzen Themen, die damit dranhängen. Aber das Thema Bildung setzt ja nicht erst beim Campus berufliche Bildung an. Das setzt ja schon mal 15 Jahre früher an, nämlich wenn wir über die frühkindliche Bildung sprechen. Das ist ja auch was, wo ich mir gerne mal den Mund fusselig rede. Jemand, der mit rudimentären Sprachkenntnissen nur in die Grundschule kommt, der hat gar keine Chance auf eine vernünftige Bildung. Das heißt, wir müssen sehen, dass da schon vorgeschaltet in den Kitas, in den Kindergärten noch mehr qualitativ hochwertig gearbeitet wird. Wir haben jetzt gerade einen starken Zuwachs bei den Betreuungsplätzen, bei den Kitas, bei den Kindergärten. Da besteht natürlich das Risiko, wenn die Jahrgänge irgendwann mal wieder schwächer werden, dass man da auch schnell den Rotstift ansetzt und da sagt, da können wir noch Personalkosten sparen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da vielleicht den Dreh kriegen, dass man dann sagt, okay, diese Kapazitäten, die dann frei werden, mal ganz eisig gesprochen, die setzen wir dann stärker noch in Qualität um und schauen eben auf diese Themen, wie kann man einzelne Kinder fördern, wie kann man die dahin kriegen, dass die wirklich in der ersten Klasse dann auch beschulbar sind. Denn das ist ja oftmals auch noch eine Herausforderung, gerade für die Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen.
Trotzdem ist es so, es gibt eben weniger Kinder. Also die Anforderungen an Qualifikation steigen ja im Grunde. Die einfachen Arbeiten sind die ersten, die wegrationalisiert werden. Und je weniger Personal ich am Markt generieren kann als Unternehmer, desto stärker wird ja auch der Druck zu rationalisieren und menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen.
Das wird weiterhin stattfinden, natürlich. Automatisierung, Robotik, da hast du recht. Vor allem wird sich das noch weiter verändern, weil die Automatisierung und die modernere Robotik uns natürlich auch die Automatisierung in kleineren Losgrößen ermöglicht. Während bislang eher in großen Losgrößen gedacht wird, wenn man über vollautomatische Produktionsprozesse nachdenkt, über dunkle Produktionshallen, wird das zukünftig auch bei kleineren Losgrößen und auch in kleineren Betrieben machbar sein, weil einfach die Skalierung eine ganz andere ist über das, was die moderne Robotik mit sich bringt. Da bin ich nochmal ganz gespannt, was da passiert. Ich bin jetzt aber auch tatsächlich kein Fachmann in Sachen Robotik.
Also ich höre, dass auch die Preise für Roboter und vor allem für Cobots massiv nach unten gehen. Und ein großes Problem war ja auch immer die Integration, die Softwareintegration von so einem Roboter in einen Fertigungsablauf. Da hatten ja viele Unternehmer einen gewissen Respekt vor, dass man da erstmal, wer weiß, was für einen Programmieraufwand braucht und so weiter. Und das ist ja bei den Cobots jetzt gar nicht mehr so der Fall. Die lernt man an, wie ein Auszubildenden. Das kann jeder. Da wird also wesentlich weniger erwartet, um einen Cobot überhaupt einsetzen zu können. In vielen Fällen, nicht in jedem, kann man nicht meinen, aber in vielen Fällen, so dass das auch für kleinere Unternehmen interessant und vielleicht auch notwendig wird, von der Wirtschaftlichkeit her mithalten zu können.
Ja, genau, das ist das, was ich hier gerade ansprach. Genau. Mhm.
Ihr hattet dann noch so einen Punkt Innovation ermöglichen und Kooperationen organisieren. Also im Grunde ist das ja das, was wir gerade schon besprochen haben. Nicht? Ihr habt aber nochmal einen eigenen Punkt davon gemacht.
Ja. Also Innovationen ermöglichen einmal dieses Thema Gründungslandschaft, das hatte ich ja gerade schon angesprochen. Das muss man, deswegen, ich finde es immer ein bisschen spaßig, wenn alle Regionen von sich sagen, wir werden hier das neue Silicon Valley, wir machen jetzt hier einen Gründercampus und was weiß ich was alles. Man muss da immer realistisch sein. Ich glaube, wie gesagt, wenn man sich da auf die Dinge fokussiert, die wir haben, die Gründungen, die um vorhandene Unternehmen stattfinden, da haben wir wahrscheinlich eine ganze Menge Potenzial. Das Thema Gründungen aus Hochschulen heraus, das wird weiterhin an den Hochschulstandorten stattfinden, weil die Leute sich da am liebsten ansiedeln wollen, wo sie ihre Netzwerke schon haben. Aber das Thema hatten wir ja gerade schon. Das andere ist das Thema innovationsfreundliche Umgebung. Ich habe mal so gesagt, ein agiles Unternehmen ist an sich aus sich heraus erstmal innovativ. Man muss es dann aber auch lassen. Sprich, wenn neue Produktionsverfahren, neue Produkte gemacht werden, wenn man sagt, wir wollen da investieren in eine neue Produktionsanlage, wir wollen vielleicht nochmal eine Halle dazu bauen, dann muss das eben auch ein bisschen flotter möglich sein, als das vielleicht bislang manchmal möglich ist. Das ist das Thema Innovation und im gleichen Atemzug das Thema Kooperation. Wir haben jetzt gerade gesagt, die Gemeinden und der Landkreis müssen vielleicht wieder ein bisschen enger zusammenrücken, ein bisschen besser kooperieren, aber die Kette geht ja weiter. Das heißt, wir müssen auch gucken, Kooperationen über die Grenzen der Grafschaft hinaus, sagen wir mal die Achse von Nordhorn über Lingen, Osnabrück, Hannover bis Berlin irgendwo. Da gibt es ja immer so Stufen und man hat als Grafschafter oft das Gefühl, also aus Hannover wird eigentlich nicht weiter geguckt nach Westen als bis ins Emsland. Danach kommt nur noch Holland und aus Berlin guckt man schon mal nicht mehr weiter als Osnabrück. Da müssen wir sicherlich auch noch ein bisschen besser wahrnehmbar werden und die Netzwerke stärken, die wir haben. Wir haben schon jetzt super Netzwerke bei den Hochschulen, ob das auf niederländischer Seite ist, da gibt's auch schon Zusammenarbeiten. Natürlich mit der Hochschule Lingen und Osnabrück, Münster, überall gibt's schon Netzwerke und die müssen weiter forciert und vorangebracht werden, damit eben der Übergang von Wissenschaft in die Unternehmen hinein weiter stark ist. Aber da haben wir schon starke Partner, da müssen wir nur weiter dranbleiben.
Okay. Wenn ich mal jetzt die Grafschaft so vergleiche mit anderen Regionen um uns herum, dann fehlt mir hier manchmal so das Prinzip des Wollens. Also wir haben ganz zu Anfang schon darüber gesprochen, dass wir diese Rückversicherungsbürokratie haben, also dass man eher erstmal guckt, warum etwas vielleicht nicht geht.
Ja. Risikovermeidungsbürokratie,
mein
Lieblingswort dazu.
Risikovermeidungsbürokratie, wunderbares Wort.
Ja.
Es hat ja nun auch schon mal Landräte gegeben und auch Verwaltungen gegeben, die als erstes mal gesagt haben, so, das will ich jetzt unbedingt. Seht mal zu, wie ihr das hinkriegt. Mhm. Das will ich jetzt, das ist mein Ziel. Wünschst du dir da nicht auch im Namen der Wirtschaft manchmal so ein bisschen mehr Hauruck-Mentalität, so ein bisschen mehr vorwärtsdrängende Verwaltung und Politik?
Ja, das ist das, was wir ganz am Anfang ja besprochen hatten, dass eben mal klare Ziele benannt werden, damit eben der Entscheider, der dann am Ende einen Antrag auf dem Tisch hat, auch weiß, was ist jetzt eigentlich politisch gewünscht. Wenn ich jetzt, du hattest ja angesprochen, es gibt ja auch immer mal so Ermessensräume, in denen man arbeiten kann. Und wenn ich jetzt sage, ich kann den vielleicht mit einer bestimmten Begründung ablehnen, ich kann aber auch eigentlich guten Gewissens zulassen, diesen Antrag. Und dann ist ja die Frage, ja, wenn ich jetzt natürlich nur das Motiv im Hinterkopf habe, ich will nicht, dass mir hinter einer vors Knie treten kann, weil ich irgendwas jetzt doch falsch entschieden habe oder irgendeine Klage gesagt hat, nee, das ging so doch nicht. Wenn das die einzige Motivation ist, dann wird natürlich im Zweifel gesagt, nee, wenn ich noch ein Haar in der Suppe finde, dann lehne ich das lieber ab. Deswegen muss ich natürlich hingehen und sagen, okay, was wollen wir denn? Was wollen wir denn beispielsweise beim Thema Energie, Windkraftausbau, Solar, Leitungen, die gebaut werden müssen? Was wollen wir im Bereich Verkehrswege? Wo wollen wir dahin marschieren? Was muss passieren oder auch nicht passieren? Genauso muss man dann aber auch sagen, okay, in welchen Bereichen konzentrieren wir uns vielleicht aufs Thema Umweltschutz oder aufs Thema Fremdenverkehr oder. Also das ist eben, da sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren bei dieser regionalen Raumordnung. Wenn klare Ziele da sind und gesagt wird, in dem und dem Bereich, da wollen wir jetzt beispielsweise Gewerbeansiedlung, Industrieansiedlung wirklich forcieren und auch vielleicht die in eine bestimmte Richtung gehen, dann hat der Entscheider schon mal wieder innerhalb seiner Entscheidungsmaßstäbe schon mal wieder eine Zielrichtung, wo er sagt, okay, das zahlt auf dieses Ziel ein. Da gucken wir jetzt mal drauf und wenn es genehmigbar ist, dann genehmigen wir das auch. Und nicht, ich suche einen Grund, um es ablehnen zu können.
Was tut ihr als Wirtschaftsvereinigung denn konkret, um jetzt bei der Wahl, nach der Wahl, so einen Masterplan Zukunft, nenne ich ihn mal, für die Grafschaft konkret auch anzuschieben? Und es kann ja, im Wahlkampf redet jeder über alles und verspricht vieles, aber irgendwer wird ja dann auf den jeweiligen Führungssessel da gewählt werden und dann muss ja was passieren, so jedenfalls eure Forderung.
Ja, erstmal sprechen wir natürlich mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Also da haben wir jetzt schon die eine oder andere kennenlernen dürfen. Und wen wir noch nicht kennen, den lernen wir auch noch kennen. Erst machen wir natürlich einmal in vertraulicherer Runde. Aber wichtiger Hinweis jetzt schon, 20. August, da ist unsere Podiumsdiskussion mit den Landratskandidatinnen, also derzeit zwei Kandidatinnen und ein Herr, Kai Schmidt. Die drei haben schon zugesagt. Wir wissen nicht, Stand heute sind noch ein paar Tage Zeit, wo sich theoretisch noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten melden können. Die werden natürlich auch eingeladen. Also hier der ganz dicke Werbeblock, 20. August, da wird unsere Podiumsdiskussion sein, wo wir natürlich vor allem auf die wirtschaftlichen Fragestellungen gucken und moderiert nach wie vor in kongenialer Weise von Rolf Masselink.
Ja, okay.
So, das war der Werbeblock. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, was machen wir?
Ja.
Also neben diesen Podiumsdiskussionen und den Gesprächen mit den Kandidaten wollen wir natürlich dann auch weiterhin gerne als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, dass man sich gemeinsam an den Tisch setzt und sagt, pass mal auf, was will denn Wirtschaft? Also wir gucken jetzt natürlich aus der Wirtschaftsbrille. Wir haben natürlich ganz viele berechtigte Forderungen und es gibt eben auch andere Einflussgrößen, die auch ihre Forderungen haben. Die prasseln dann natürlich erstmal alle auf die Kandidaten ein, da sind mir klar. Meine Sicht der Dinge ist natürlich, am Ende muss alles, jedes Wunschkonzert muss bezahlt werden und bezahlt wird es am Ende durch Wirtschaftskraft. Und wenn wir eine kräftige, gesunde Wirtschaft haben, dann ist auch Geld da für die anderen Themen. Und viele andere Themen, das darf man ja nicht vergessen, zahlen ja letztlich auch auf die Wirtschaft ein. Also gerade hatten wir schon das Beispiel Bildung. Wohnraum ist auch ein wichtiges Thema. Wenn wir Fachkräfte brauchen, die müssen irgendwo wohnen. Wenn wir keinen Wohnraum haben, dann kriegen wir keine Leute hierher. Ist auch ein Thema. Verkehrswege, ja. Freizeitwert einer Region ist auch nicht unerheblich. Also das sind alles Sachen, die am Ende auch auf die Wirtschaftskraft ein. Also wenn ich eine attraktive Region habe, dann kann auch eine gesunde Wirtschaft da leben, wenn sie dann entsprechende Umgebungsbedingungen vorfindet.
Ganz am Schluss vielleicht noch beim Thema lebendige Region, attraktive Region, das Thema Mobilität, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen. Alle diskutieren im Moment über die Verbindung Schienenverkehr bis nach Coevorden. Ich glaube, ein ganz wichtiges Projekt. Wir haben ja ein Vorbildbeispiel im Grunde, das war der Bau der A31. Und da haben wir ja im Grunde sehen können, was das für wirtschaftliche Effekte nach sich gezogen hat und bis heute nach sich zieht. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass es mit dem Schienenverkehr nochmal einen ähnlichen Effekt gibt, wenn man ihn auch entsprechend nutzt und entsprechend bewirbt.
Ja, aber soweit ich das sehe, hat es ja in Neuenhaus zeitgleich mal mindestens, also die Korrelation gibt es schon mal, einen deutlichen Zuwachs an Einwohnern gegeben in Neuenhaus, seitdem die Bahn da ist. Ob es jetzt die Bahn der alleinige Grund dafür ist, sei mal dahingestellt. Aber natürlich lebt ein Wohnraum, lebt auch ein ländlicher Wohnraum mit dem ÖPNV. Wenn ich eine gute ÖPNV-Anbindung habe und ich weiß, ich komme auch aus beispielsweise Hochstede oder Emlichheim, komme ich schnell nach Nordhorn, wenn ich dort irgendwo arbeite oder umgekehrt, dann ist das natürlich attraktiver, dort zu wohnen, als irgendwo fernab vom Gleis. Dann reden wir natürlich wieder über die Regionen, die derzeit im ÖPNV und am Gleis nicht angeschlossen sind. Dann gucken wir mal in den Westen des Landkreises. Da müssen natürlich auch noch Lösungen her.
Wenn wir ganz weit in die Zukunft blicken, könnte sich da vielleicht auch noch ein Tor auftun, aber da sprechen wir jetzt noch nicht drüber.
Okay.
Ja, Mensch, das war ganz spannend. Also die Wirtschaftsvereinigung spielt eine ganz wichtige Rolle hier auch in der öffentlichen Wahrnehmung von Wirtschaft als Sprachrohr, auch aber auch als Impulsgeber. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr dann nach der Wahl auch diese Dinge, vielleicht sogar eine Art Roundtable oder so etwas auf die Beine stellt, mit der Politik, mit der politischen Führung, wie immer sie dann aussehen mag, um diese Region Grafschaft Bentheim noch weiter nach vorne zu bringen und im Wettbewerb der Regionen angesichts des Strukturwandels auch vorne zu halten. Dass wir nicht zu so einer verlängerten Werkbank verkommen, die nur noch zuliefert und Lohnaufträge.
Das wollen wir bestimmt nicht. Nein, ich glaube schon, dass sie uns da schöne Formate einfallen lassen, um da auch im Gespräch zu bleiben und dran zu bleiben und immer auch mal so ein bisschen den Finger in der Wunde zu halten.
Ja, toll. Das war ein schönes Schlusswort. Ein schönes Versprechen. Da werde ich dich dran erinnern, wenn die Wahl vorbei ist. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Klaas Johanning von der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie doch Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen etwa alle 4 Wochen auf GN Online und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.